Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Und heute wollen wir uns mal wieder über ein Thema unterhalten, das uns in unserer Karriere wahrscheinlich schon ein paar Mal begegnet ist, weil immer, ne, nicht wahr?
Hallo Jean, ja, das beschäftigt mich tatsächlich schon, solange ich mit Security zu tun habe.
Im Vorgespräch hattest du erwähnt, dass das eigentlich etwas ist, wirklich was Historisches. Magst du es einfach vielleicht mal ganz kurz mit deinen Worten nochmal wiedergeben, wie du dieses Thema siehst?
Na, im Endeffekt ist es ja so, dass wer über IT-Sicherheit spricht, hat logischerweise grundsätzlich einen anderen Blickwinkel drauf. Also wenn ich CISO bin, weiß ich muss schützen.
Genau.
Wenn ich CIO bin, weiß ich, es ist wichtig zu schützen, der Betrieb muss laufen. Wenn ich der Geschäftsführer bin, der das Unternehmen irgendwann aus dem Nichts gebaut hat und nie was mit IT zu tun hatte, dann weiß ich habe da schon sehr viel Geld reingelegt.
Ja.
Und diese Sichtweisen, die können tatsächlich auch intern zwischendurch mal problematisch werden.
Weil vor allen Dingen fand ich gut, dass du gesagt hast, also was mich auch getriggert hat, dieser Gedanke von so einem Geschäftsführer zu sagen, das ist so ein schwarzes Loch, ne? Das hört ja nie auf. Also ich muss da immer mehr reinpumpen und reinpumpen und reinpumpen.
Ja, egal wie viele Termine man wahrnimmt, aus der Perspektive,
ja.
Sobald der CISO den Raum betritt, weiß man, der will schon wieder in mein Portemonnaie.
Und jetzt bitte alle, die uns zuhören, alle CISOs nicht abschalten. Das ist, wie gesagt, nur der Perspektivwechsel, den wir hier versuchen, gerade einzunehmen. Und ich finde ihn vollkommen legitim, weil natürlich jetzt auch so ein Unternehmer, der vielleicht das Unternehmen gegründet hat, der hat ja vielleicht gerade sich einen CISO eingestellt, weil er vielleicht nicht diese Fachtiefe hat, um genau zu verstehen, okay, wie teuer ist denn etwas oder ist das wirklich so ein hohes Risiko? Was ist der Impact am Ende des Tages, wenn etwas passiert? Also es ist ja auch legitim, dass er das so sieht, ne?
Und wenn man sich halt mit einem CEO unterhält, und das, ich sag mal, im Consulting passiert einem das öfter, dann kriegt man auch ganz oft tatsächlich die Aussage, also, IT ist gar nicht mein Thema.
Ja.
Das ist das Thema von dem, den ich dafür eingestellt habe.
Genau. Ist auch richtig.
Ja, und dann hat man, muss man sich einfach mal tatsächlich, wie du vorher erwähnt hast, in die Historie einfach mal reinschauen. Mhm. Als erstes wurden IT-Systeme gebaut. Gut, die waren langsamer oder was auch immer, kann man sich über alles streiten, aber dann hat man festgestellt, die haben Löcher. Mhm. Weil auf einmal kommen da irgendwelche Leute rein und holen sich irgendwelche Daten oder machen total wirres Zeug. Also hat man angefangen, die Löcher zu stoppen. Na, und wenn man so ein Nudelsieb vor sich liegen hat, dann muss man relativ viele Löcher stopfen.
Ja.
Und dann stopft man und aus Sicht des CEO pumpt man ja immer mehr Geld rein und jeder Stopfen kostet Geld. Und dann kommen auf einmal seine Sicherheitsleute und sagen, übrigens, IT ist kein Projekt, das ist eine Lebensaufgabe. Ja. Da kriegt man ja schlaflose Nächte bei.
Wahrscheinlich, genau. Und gleichzeitig, wenn dieses Nudelsieb dann auch noch in Turbogeschwindigkeit vor sich hin rostet, das heißt also die Flecken, die man gerade schon irgendwo draufgepappt hat, sind schon wieder vielleicht weggerostet und schon wieder noch ein größeres Loch da mit drin an der Stelle. Und täglich kommen neue.
Ja, und wie entkommt man dem Spaß?
Genau, das ist ja jetzt eigentlich die spannende Frage. Wie entkommt man dem Spaß?
Es gibt aus meiner Sicht ehrlicherweise nur eine einzige Möglichkeit tatsächlich dafür zu sorgen, dass man nicht ständig aus einer Budgetverhandlung rauskommt und sich freut, dass man wenigstens ein Viertel von seinem Budget noch durchgekriegt hat.
Das ist eine interessante Zielsetzung, die du da schon machst. 25%. Ja,
Budgetverhandlung ist ein spannendes Thema für sich.
Okay. Magst du gleich mal sagen, was wäre aus deiner Sicht der einzige Weg dahin?
Na, es ist halt, was ich auch oft beobachtet habe, ist, es wird nie ein echtes Ziel bei der Security gesetzt. Es ist klar, man muss beschützen. Es ist klar, jeder weiß, dass man damit auch Geld tatsächlich einspart, weil dann die bösen Jungs können dann nicht die 150.000 extra für sich abgreifen. Es ist auch jedem klar, welcher Reputationsverlust, welcher Schaden dabei entstehen kann. Das sind ja alles intelligente Menschen. Aber um das tatsächlich vernünftig begründen zu können, wäre es durchaus sinnvoll, da wirklich ein Ziel hinzustellen. Es ist nicht das Ende, logischerweise. Das ist ein bewegliches Ziel nach wie vor, weil Security, wie gesagt, es hört nun mal nicht auf, weil es gibt immer neue Systeme, es gibt immer neue Ideen, immer neue Hacker, immer irgendwas Neues. Aber immerhin hat man schon mal ein Ziel, an dem man strukturiert, Stück für Stück alle Security Domains, die man im Unternehmen so im Einsatz hat, nacheinander in diese Richtung ausrichten kann. Und dann ist man auf einmal nicht mehr in dem Löcherstopfniveau, sondern dann kann man auf einmal auch sehen, okay, wann habe ich eigentlich sag mal, das Level erreicht, wo ich mehr in Business Support laufe, als einfach immer nur dem nächsten Feuer hinterher.
Also bei mir rennst du da absolut offene Türen ein. Deswegen bin ich persönlich so ein Fan von ISMS-Systemen, Informationssicherheitsmanagementsystemen. Immer wenn ich das erwähne, dann kriege ich rollende Augen zu sehen meistens. Oh, ja, alter Hut. Aber genau das ist eigentlich der Sinn. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, ein BSI-Grundschutz, der hat eben genau diese Unterscheidung und hat zum Beispiel eine Kernabsicherung drin, wo man sagt, das Ziel ist nicht, die ultimative Sicherheit, die 100% zu erreichen, sondern die wichtigsten Systeme auf ein Niveau zu heben, wo man sagt, ich habe eine Kernabsicherung und von da aus kann ich dann weitermachen. Und da gibt es klare Schritte dahin. Deswegen in diesen Bausteinen, die das BSI veröffentlicht, die auch frei zugänglich sind im Internet, wird es auch unterschieden, was sind Maßnahmen zur Kernabsicherung und was sind Maßnahmen für die erweiterte Absicherung. Oder genauso, wenn man eben sagt, das sehe ich als großen Vorteil von den Zertifizierungen, wie zum Beispiel in der ISO 27001. Sobald Unternehmen anfangen und sich dieses Ziel setzen, so eine Zertifizierung zu erreichen, ist in meinen Augen oftmals gar nicht so, dass sie dadurch wirklich viel sicherer werden an der Stelle, sondern dass sie ein klares Ziel haben, zu sagen, okay, ich will dieses Audit bestehen. Das heißt, ich muss das und das und das umsetzen. Und dann hat man genau, wie du sagst, diesen klaren Rahmen. Das muss man mindestens umsetzen. Und auch da, das ist ein Trugschluss zu glauben, dass man dann safe ist, sondern hat man eben diesen Rahmen erfüllt und dann kann man besser werden von da aus.
Ja, wobei ich gerade bei der ISO oder ne, BSI oftmals beobachte, dass sich viele, also immer mehr drauf stürzen, auch
Zum Glück.
produzierende Unternehmen.
Zum Glück.
Ja, aus zwei Gründen. Sie wollen eine Cyberversicherung haben
Ja.
und sie wollen gerne, dass es Werbemaßnahmen nach vorne tragen.
Genau.
Also, es ist aus einer völlig anderen Perspektive, aber die richtige Maßnahme.
Genau. Ist doch gut, dass wenn eine Maßnahme so grundlegend ist, sozusagen, und eben dann nicht mehr Cost Center ist, sondern plötzlich einen positiven Impact hat, weil ich mich jetzt mit dem Thema Security beschäftigt habe, eine gewisse Grundsicherung da reingebracht habe, meinen Grund reingebracht habe, mich mit dem kontinuierlichen Management auseinandergesetzt habe, dann plötzlich vielleicht zu an Aufträge komme, die ich sonst nicht bekommen hätte, weil ich eben das nachweisen kann. An der Stelle finde ich also doch, ist doch was Positives.
Durchaus, wobei ich dann tatsächlich noch ein Stück weiter ziele.
Ja.
Weil die Zertifikate zu erreichen ist super, aber wie du es selber kennst, es gibt gewisse Mindeststandards,
Genau.
die man da drin erfüllen kann, die aber völliger Müll sind.
Absolut, das ist ja das, was immer missverstanden wird. Es ist ja nicht so, dass dir jemand sagt, mach A, B und C und dann bist du sicher, weil das wäre ja utopisch, weil jedes Unternehmen anders ist, Infrastrukturen sind anders, es gibt Hunderte oder Tausende von Herstellern, das kann ja kein Zertifikat oder Framework überhaupt leisten an der Stelle. Das heißt, man muss es immer noch wieder interpretieren, aber man fängt mal zumindest an, sich damit geordnet auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, für diesen einen Bereich, der ist wichtig und da muss ich mindestens dieses Level erreicht haben, was sehr allgemein formuliert ist. Wie ich es dann auspräge, ist dann individuell, das stimmt, ja.
Du, mein Lieblings- und einfachstes Beispiel ist ja die NIS-2.
Okay.
In der NIS-2 stehen mindestens vier oder fünf Punkte, die entweder explizit oder implizit das Thema Identitäten der im Unternehmen befasst. Gut, die haben zu dem Zeitpunkt leider die Maschinen, ich hätte beinahe gesagt vergessen, aber die haben das so schwammig formuliert, dass die auch schon wieder reinfließen. Da steht aber auch drin, dass zum Beispiel MFA als Mindeststandard aktiviert sein muss.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich sagen, wow, switch on, bin fertig.
Ja, im besten Fall, genau.
Ja, dann kommt irgendwann das Audit.
Ja.
Und alle Maßnahmen, die man so gemacht hat, inklusive Fortbildung, inklusive Weiterbildung, die ganze Dokumentationsthematik, alles, was da drin steht, muss man ja irgendwie nachweisen.
Genau.
Oh, jetzt lernt mein schnellster Turnschuh-Admin durchs Unternehmen, um rauszufinden, wieso, welche Person welche Berechtigung im AD seinerzeit bekommen hat, weil das im Ticketsystem zwar dokumentiert ist, aber wir kennen es alle, es ist ein schwarzes Loch. Versucht man da drin noch eine Information zu
Irgendwas zu
finden.
finden, ne?
Macht keinen Spaß. Der Auditor läuft so nur gefühlte 2 Monate bei einem ein und aus, trinkt Kaffee und wartet auf Informationen.
Ganz so läuft es meiner Erfahrung nach nicht bei Auditoren, aber
Ja,
okay.
ist ein wenig überspitzt dargestellt, ganz klar. Aber es gibt auch Möglichkeiten, den ganzen Prozess ernst zu nehmen, zu verkürzen. Und das ist halt, ja, es ist da drin nicht festgelegt, natürlich nicht. Geht ja auch gar nicht, weil das einfach Unternehmen auch teilweise betrifft, die nicht groß genug sind, um wirklich schwierige Dinge anzugehen. Also medizinisches Versorgungszentrum, was von einem externen IT-Unternehmen betreut wird, hat intern sicherlich nicht ausreichend Informationsstand, um zu wissen, was genau getan werden muss, sondern die sind wirklich an den externen angewiesen. Und deswegen, wie beim letzten Mal auch schon, der Partner ist wichtiger als das Tool. Besser gesagt, beides ist wichtig.
Beides wichtig. Und ich finde das aber auch wiederum ein schönes Beispiel. Es bestärkt eigentlich das, was ich meine, dass du durch diese Zielsetzung bekommen hast, okay, MFA ist Mindeststandard. Wie du es dann konkret umsetzt, kann halt eben völlig unterschiedlich sein. Der eine macht, also wenn jetzt eine neue Firma gegründet wird, die in diesen Indotinis 2 fallen würde, jetzt nur als hypothetisches Beispiel, dann
Kann
wäre
schnell
halt
passieren.
klar, okay, du musst halt einfach MFA aktivieren, du musst nicht mehr drüber nachdenken, brauche ich das, will ich das? Nein, das ist einfach ganz klar sozusagen und dann ist es einfach. Du musst dich als Legacy-Unternehmen aber auch damit auseinandersetzen, okay, wie kriege ich meine Systeme dahin an die Stelle, die das vielleicht nicht können oder bisher nicht konnten, die technisch nicht in der Lage waren. Aber du hast irgendwie genau diesen Nordstern, den du gesagt hast, wo man sagt, okay, daran orientiere ich mich jetzt. Das ist jetzt, da muss ich hin. Und das erlebe ich gerade mit der NIS 2, dass bei allem Wellen, die das verursacht hat, finde ich das den positiven Aspekt, dass man sich jetzt über konkrete Mindeststandards mal auseinandersetzen, sagt, das muss man dann halt erreichen an der Stelle.
Wobei ehrlich gesagt die gesamte Kommunikation drumherum echt gruselig ist.
Das können wir, ne? Also Kommunikation.
Also die NIS 2 ist weder etwas, was Unternehmen jetzt in die Pleite treibt, noch ist es etwas, wo man sofort in der privaten Haftung irgendwann hinter schwedischen Gardinen sitzt, noch ist es etwas, wo man sich so gar nicht drum kümmern muss, weil es eigentlich einfach ist. Also es ist dazwischen, aber die
Dazwischen, ja.
Kommunikation, ich habe schon beides echt mehrfach gehört.
Wir werden jetzt natürlich sehen, wie jetzt tatsächlich das NIS2-Umsetzungsgesetz dann tatsächlich ausfällt, wenn es denn dann irgendwann mal fertig beschlossen ist an der Stelle. Da haben wir natürlich durch die
Ja.
Politik jetzt auch von außen Vorgaben. Man kann sich aber schon mal mit den europäischen Standards einfach vertraut machen an der Stelle oder auf Berater zugehen, die sich das dann bereits damit im Detail auseinandergesetzt haben, weil weniger wird es wahrscheinlich nicht. Also weniger restriktiv, als es dort formuliert ist. Tatsächlich, das Thema, was ich mitgebracht habe, zielt sogar in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Da war ich mir witzig, ich habe mir da ähnliche Gedanken gemacht wie du. Ich bekomme nämlich immer wieder mit, dass Security immer im Nachhinein gedacht wird. Erst wenn ein Produkt ausgerollt ist, wenn man eine Software eingekauft hat, wenn man sie implementiert hat und ans Laufen gebracht hat. Dann heißt es ja, jetzt müssten wir eigentlich mal prüfen, ist das überhaupt sicher?
In guter Tradition, man hat es ja schon immer so gemacht.
Ja, genau. Oder im schlimmsten Fall kommt der böse Hacker um die Ecke und zeigt einem, nein, sie ist leider nicht sicher. Das wäre nicht so schöne Case. Und ich frage mich, warum es so schwer ist, dieses Thema Security by Design, warum man es so schwer ist, das gleich von Anfang an mit reinzudenken. Was meinst du aus deiner Perspektive als Geschäftsführer? Warum hakt das so?
Das gleiche wie ich tatsächlich, also wir sprechen jetzt tatsächlich über IT jetzt mal intern, ne?
Genau, IT-Intern, ja, gut, ja.
Ungefähr so einfach, als ob man 75 Abteilungen im Unternehmen vergleicht. Viele haben es mit Sicherheit auch schon selber erlebt. Sie haben ein Problem mit ihrem Notebook, sie laufen in das IT-Büro, sie stellen das dahin und sagen, ja, ich komme hier nicht weiter. Und der Typ, der da unten, ne, vor einem sitzt, sagt dann, keine Ahnung, bei mir geht's. Da hat man wahrscheinlich mit dem Entwickler gesprochen, weil er gar nicht dafür zuständig ist. Und er weiß auch gar nicht, wie er so ein Windows-System wieder zum Laufen kriegt, wenn das sich mal aufgehängt hat. Und genau da setzt das ganze Thema auch an. Der
Okay.
Entwickler ist nicht der Security Guy. Der Security Guy ist nicht der Entwickler. Ne, deswegen wurde ja angefangen mit hier DevOps, DevSecOps und
genau.
Scrum und wie die alle heißen. Das sind tolle Abkürzungen für die sie nicht kennen. Ne? Das war jetzt sehr IT-spezifisch. Aber DevSecOps ist ja das, wo man dann halt die Security tatsächlich bei Design mit reinzieht.
Genau.
Ist gar nicht so einfach.
Ich frage mich aber, warum? Also in meiner Wahrnehmung, und vielleicht korrigiere mich da, vielleicht habe ich da eine verschobene Wahrnehmung, wird Security meistens so als Pferdefuß betrachtet, ähnlich wie der Datenschutz, wo man immer so sagt, mit den Security-Leuten müssen wir auch noch reden und dann verzögert das mein Projekt und meine Go-Live-Phase um mindestens 6 Monate und
es kostet mich mehr, mein Projekt verzögert sich und dann sind die auch ständig dagegen.
Sehr gut.
Und schließlich, wie ich hier schnell vorankomme, also habe ich mein Admin-Passwort einfach mal mitten in den Code geschrieben, damit ich das kann. Und dann kommt der Security-Typ und sagt, das geht gar nicht. Und jetzt muss ich über den gesamten Code nochmal nachdenken.
Ja.
Das ist nun mal in der Vergangenheit öfter passiert. Und das haben viele Legacy-Software-Systeme haben tatsächlich das im Code drin.
Super. Gerade jetzt heute wieder eine Schwachstelle gelesen bei einem sehr, 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 sehr bekannten Hersteller, wo das System einfach von außen übernommen wurde, werden kann, muss man sagen, indem man eine Datei mit einem bekannten Namensschema in eine temporäre Datei schreiben kann, wo jeder reinschreiben darf. Und das Programm vertraut dann einfach dieser Datei, egal was da drin steht, und führt die dann aus und der Angreifer, also es ist wirklich so simpel und so trivial.
Gut, für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, klang das jetzt auch schon ein bisschen wie böhmische Dörfer.
Okay, ja, sorry.
Aber technisch gesehen war das tatsächlich ein ziemlicher Selbstläufer.
Ja, also es ist halt wirklich so grundlegende Dinge und ich verstehe dein Argument zu sagen, okay, ein Entwickler muss sich nicht mit der Security auseinandersetzen, aber muss ich nicht als Geschäftsführer, der ich eben diese Risiken kenne und weiß, okay, wenn sowas passiert, dann sind eben die finanziellen Auswirkungen viel höher in der Regel, als jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, einen Monat mehr Projektlaufzeit oder so, muss ich da nicht darauf bestehen, zu sagen, nein, die Security muss da mit rein an der Stelle in der Entwicklung frühzeitig, um nicht im Nachhinein so ein Nudelsieb zu haben, wo man eigentlich nicht mehr fertig wird, das zu stopfen?
Naja, also ich versuch's mal an einem Beispiel. Du hast ein Startup und dein Startup hat jetzt die relativ noble Aufgabe oder Vision, eine KI zu bauen,
ja,
ein Agent,
ja,
der in jeden Kühlschrank implementiert werden soll,
okay,
und für dich automatisch die Lebensmittel, die du rausnimmst, nachfüllt.
Mhm. Okay.
So, du hast erstmal ein Rennen. Es gibt ganz viele KI-Herstellungen, gerade im Agent-Bereich.
Ja, KI ist wirklich im Moment wilder Westen. Das ist
so, jetzt heftig. Hast du auf der anderen Seite. Muss man jetzt mal gucken, was man alles braucht, ne? Also erstmal, die KI muss in meinen Kühlschrank installiert werden können. Das ist doch der einfachste Part. Die brauchen Kamerazugang, das heißt, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, kann sie in meine Küche gucken. Egal, was da gerade passiert, sie kann reingucken. Sie muss in der Lage sein, diese Daten da in irgendeiner Weise in meinem Kühlschrank aufzunehmen. Das heißt, sie speichert ja auch irgendwo, was ich offensichtlich gerne esse und in welchen Mengen. Das heißt, daraus lassen sich auch wieder weitere Daten ableiten, weil es ist schon ein Unterschied, ob mein Kühlschrank voller Salat gepackt ist oder vielleicht nur Ketchup mit Mayo. Mhm. Dann muss diese gleiche KI alle meine Daten kennen. Sie muss wissen, wer ich bin, wo ich wohne, weil es muss ja irgendwo geliefert werden.
Ja.
Und sie muss den Zugang zu allen meinen Konten haben, wo ich bestellen könnte, also das Essen. Jetzt braucht sie nochmal weiteren Zugang, entweder zu meinem Konto oder zu meiner Visa-Karte, um diese Bestellung auch wirklich verbindlich auslösen zu können.
Klar.
Jetzt sind wir natürlich in Deutschland immer ein bisschen vorsichtiger und lassen nicht einfach eine Maschine alles bestellen. Das heißt, sie muss auch noch in der Lage sein, mich zu fragen, ob ich das möchte. Das heißt, sie hat auch noch in irgendeiner Weise entweder Push-Benachrichtigung oder Messenger-Zugang zu mir. Das alles herzustellen, das programmiert man schon ein bisschen.
Ja.
Jetzt ist man aber in einem Rennen. Weil andere versuchen das auch gerade und der Erste, der in den Kühlschrank reinkommt, der gewinnt. Als CEO hast du natürlich einen gewissen Druck und gerade im Startup sind es die Investoren, die dir im Nacken sitzen, weil die wollen irgendwann von dir Geld sehen. Die können nicht über 15 Jahre hinweg einfach nur Geld verbrennen. Macht kein Mensch. Ist dein Fokus Security oder der Product Launch?
Und genau diese Fragestellung ist eigentlich die falsche. Sei mir nicht böse, aber das ist genau die falsche Fragestellung. Sondern die Frage ist, wie gewinne ich mit Security das Rennen?
Es gibt durchaus Optionen, das ist keine Frage, natürlich. Aber nicht jeder, der dieses Startup, was ich gerade beschrieben habe, gründet, geht mit diesem Gedanken dran. Sie wissen alle, wenn die Security, also diese Tool gehackt wird oder diese Agent, sind die vom Markt.
Genau. Das ist vorbei.
Aber in dem Moment, wo man auf Risikokapital sitzt und vorwärts muss und von außen die Einschläge näher kommen, verschiebt sich der Fokus.
Ich verstehe den Punkt, aber trotzdem glaube ich, ist die Fragestellung falsch. Also ein schönes Beispiel, es gab jetzt mehrere Startups, die zum Beispiel personenbezogene Daten einfach unverschlüsselt auf einer Superbase oder einer AWS platziert haben, also auf einer Cloud-gehosteten Datenbank, sage ich jetzt mal, oder Cloud-gehosteten Container. Und einfach nur sicherzustellen, dass dieser nicht von außen erreichbar ist, unbefugt, das kostet dich ja nicht Mann Monate, Mann Jahre, es ist ja nicht Rocket Science, sondern das ist etabliertes Security-Basishandwerk. Und da sich dann immer rauszureden als Startup zu sagen, ja, aber dann bin ich langsamer, wenn ich daran denke, das glaube ich nicht, weil es gibt nämlich auch genügend Startups, die gezeigt haben, dass es möglich ist. Ich finde immer so ein schönes Beispiel sind diese Staubsaugerroboter. Ist eine tolle Geschichte, aber da war es genauso. Die ersten, die den Markt eroberten und die Dinger haben eine Kamera drin, die haben zum Teil Mikrofone drin, die haben zum Teil vermessen die privaten Wohnräume und speichern die irgendwo dazwischen.
Oh, ich kann mich noch an die Pressemeldung erinnern. Wir kennen die Quadratmeter eines jeden Kunden in Ihrem Land.
Ja.
Ups.
Genau. Und es gab sogar mal ein Leak von einem Bild von jemandem, der auf der Toilette saß, den der Staubsaugerroboter angeblich gemacht hat. Man weiß nicht, ob es wirklich so stimmt oder muss man immer vorsichtig sein mit solchen Dingen. Aber es zeigt einfach, man muss sich darüber Gedanken machen. Es gibt aber genauso viele, die eben das mittlerweile drin haben, die das verstanden haben und wo man sagen kann, ja, das ist einfach berücksichtigt, dass so diese ganz Basic-Geschichten einfach berücksichtigt sind.
Ja, und dann gibt es immer noch den großen Leak von Portugal Airlines in 2022, wo die gesamte Passagierliste einmal abgefahren wurde und naja, welche Überraschung, das war eine CSV-Datei.
Ja.
Also wer das nicht kennt, die haben alle Passagierdaten zu dem Zeitpunkt in Excel gehabt. Nicht, dass ich jetzt ein Tool, was man dafür braucht.
Und das ist so ein Punkt, darüber kann man sich schon Gedanken machen. Und ich finde es ist auch einfach ein Image-Thema. Deswegen finde ich schön, dass wir heute mal hier darüber reden, wenn uns vielleicht hauptsächlich Entscheider zuhören. Dass wenn eben ein Entwickler auch mal kommt von der Seite und sagt, ja, das geht aber nicht, das können wir jetzt nicht machen, weil das dauert dann so lange und dann kommen wir nicht, reißen unsere Milestones und so weiter. Auch das mal kritisch zu hinterfragen. Ebenso wie wenn der Sicherheitsverantwortlichen kommt und sagt, hier, ich brauche nochmal eine Million, weil sonst werden wir morgen gehackt.
Ja, und dann als CEO, dann sitzt gerade bei jetzt vielleicht keinem globalen Unternehmen, da hat man halt öfters mal den Security, ne, Verantwortlichen, der bei einem vorbeikommt, nach Geld fragt. Man hat halt das Gefühl, ich gebe aber Geld aus, aber passiert das ja noch gar nichts. Nur das Gleiche ist auch bei den Tools. Der CEO des Startups, der diese KI haben möchte, die unbedingt jetzt an den Markt muss, weil er verdient wenig Geld, die Investoren gerade gar nichts, die sind eher Verlustrisiko. Und dann kommt jemand und sagt, übrigens, wir müssen bei der Software nochmal so zwei Runden drehen, weil wir müssen sie sicherer machen. Und bisher ist ja noch nichts passiert. Das sind, ich sag mal, nicht die besten, aber zumindest menschlich nachvollziehbare Entscheidungen, auch wenn ich sie nicht zwingend vertrete.
Sehr gut. Und ich würde es vielleicht sogar noch einmal ein bisschen weiter abstrahieren, das ist nämlich dieses Thema Risiken. Dass man einfach wirklich über Risiken spricht, zu sagen, okay, Ich muss nicht jedes Risiko absichern. Ich kann heute wahrscheinlich die IT eines Unternehmens nicht mehr zu 100% absichern. Allein wenn man an Cloud, an SaaS, an Schatten-IT denkt, ist das mit unglaublich viel Geld und Ressourcen verbunden, die dann auch in keinem Verhältnis mehr stehen. Ähnlich auch bei der Softwareentwicklung. Ich muss ja nicht eine bankensichere Software vielleicht programmieren, wenn ich eine Kühlschrank-Applikation haben will. Sondern darüber Risiken einfach nachzudenken und zu sagen, was sind die Risiken und welche muss ich wirklich beheben? Und dann sind wir bei deinem Punkt, das fand ich wirklich gut, diesen Nordstern zu haben, zu sagen, okay, dieses Risiko ist eigentlich dann mein Nordstern, wo will ich hin, wo ist mein Risikoappetit, was muss ich absichern und was
Das
nehme
ist
ich auch in
genau der
Kauf?
Gedankengang, der jeden CEO tatsächlich jeden Tag rumtreibt. Wenn eine solche Frage kommt mit, wir müssen Budget in XYZ investieren, das Erste, was in den Kopf sofort schießt, ist, okay, welches Risiko decke ich damit ab? Oder kann es mir vielleicht Geld verdienen? Und da muss man halt grundsätzlich immer mit rechnen. Ja, auch ein Startup wird natürlich darauf achten, dass da jetzt kein SQL-Injection, Entschuldigung für den Technik, dass dann nicht zwingend sowas eingebaut wird. Also ich hoffe zumindest darauf, dass es sich wirklich mit beschäftigt. Aber bei einer KI SQL zu verwenden, ist eh ein bisschen schwierig. Nein, also auch da wird abgewogen tatsächlich, wie hoch ist das Risiko versus dem Druck versus dem Markteinstiegsthema und naja, der eine oder andere wird auch sicherlich mit der Praxis unterwegs sein, fake it until you make it und dann, wenn ich erstmal im Markt bin, dann kümmere ich mich um die Probleme, ne?
Ja, wahrscheinlich werden wir heute hier in diesem Podcast keine endgültige Lösung für dieses Problem finden. Aber aus deiner Perspektive, was sollte jemand, der uns heute zugehört hat, nochmal mitnehmen? Vielleicht fassen wir es nochmal in ein, zwei Sätzen zusammen.
Also, egal, ob man jetzt tatsächlich sich mit der Softwareprogrammierung beschäftigt oder mit der Absicherung eines Unternehmens, man sollte sich ein relativ großes Ziel setzen, wenn man die Verantwortung dafür trägt und etappenweise versuchen, in diese Richtung zu steuern. Man muss nicht gleich die Rakete rausholen. Also, Big Bang ist jetzt nicht unbedingt das beste Ziel, aber Stück für Stück, Schritt für Schritt kann man zumindest schon mal in die richtige Richtung laufen, wo man selber auch das Licht am Ende des Tunnels sieht, um danach eher in die Richtung Business Support Innovation zu gehen, als nur Löcher zu stopfen.
Habe ich
War eine
nichts zu
sehr lange
ergänzen?
Zusammenfassung.
Nee, aber perfekt. Ich habe nichts zu ergänzen an der Stelle. Genauso ist es. Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, fragen Sie Berater, die sich in dem Bereich beschäftigt haben. Gibt genügend Unterstützung an der Stelle. Wenn Sie anderer Meinung sind, sagen Sie es uns auch sehr gerne, wie immer, an die E-Mail-Adresse sicherheitsfragen@ödif.de. Und wenn Sie vielleicht einen Entwickler oder einen Kollegen kennen, der von diesem Thema auch betroffen ist, dann leiten Sie auch gerne diesen Podcast einfach mal weiter. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Wir freuen uns natürlich an alle Kommentare, Anmerkungen und naja, also Berater sind die auch, ne?
Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss.
Tschüss.